ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorte Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Es geht mit einem starken Akzent heute um die Liebe. Das allein wäre ja schon Grund genug, unsere Sendung mit intensiver Aufmerksamkeit zu begleiten. Aber damit nicht genug. Es geht auch um Venedig in einem neuen Hörbuch. Und natürlich hat sich Dorte Meyer-Karweg wieder ein besonderes Hörstück aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich herausgepickt. Und wie immer gilt, die Hörbuchzeit ist auch als Podcast zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de abrufbar. Aber wir bieten noch viel mehr, denn wir stellen die Lesung des Romans Auf Erden sind wir kurz grandios von Ocean Vuong vor. Hier schon mal ein Ausschnitt aus dem Anfang, gelesen von Julian Horacek.
Ich schreibe, weil man mir gesagt hat, niemals einen Satz mit weil anzufangen. Aber ich wollte keinen Satz bilden. Ich wollte freikommen. Weil Freiheit, so heißt es, nur der Abstand zwischen dem Raubtier und seiner Beute ist.
Und wer da freikommen möchte, das erfahren Sie gleich. Zuvor kümmern wir uns um Hannes Köhler. Er ist neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit auch Übersetzer, ist Anfang 40 und hat bislang 3 Romane veröffentlicht. Der erste hieß In Spuren, der zweite Ein mögliches Leben und der dritte Götterfunken. Der neue Roman von ihm heißt nun 10 Bilder einer Liebe. Dorothee Meyer-Karweg, das Thema ist damit umrissen. Wie geht denn der Autor mit diesem immer wieder gern genommenen Romanmotiv um?
Ja, es wird die klassische Situation beschrieben. Mann und Frau, David und Luisa, diesmal verlieben sich ineinander. Aber anders als in vielen Filmen, die damit enden, dass sich das Paar nach vielen Widrigkeiten findet, beschreibt Hannes Köhler, wie es nach dem Happy End weitergeht. Wobei, wie sich die beiden kennenlernen und verlieben, das erfahren wir auch.
Und das wird jetzt in 10 Bildern, wie es heißt, erzählt. Was bedeutet das genau?
Ja, das sind 10 Kapitel, die aus Davids und auch aus Luisas Sicht erzählt werden. Und zwar nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern so in der Zeit hin und her springend.
So, da stellt sich die Frage, was für einen Grund hat es? Das kann ja schnell mal artifiziell wirken, wenn es nicht wirklich gute Gründe dafür gibt.
Ja, ich habe mich das auch gefragt, ob das jetzt inhaltlich wirklich notwendig ist. Zumindest hat es aber so einen gewissen Reiz. Und das zeigt sich schon beim Anfang, bei dem man erstmal so überlegt, um was es denn hier eigentlich geht. Wir hören mal rein, der Autor liest selbst.
Als sich die Fahrstuhltür öffnete, wehte ihm Vivaldi entgegen. Er trat hinaus. Auf dem Flatscreen in der Ecke, oberhalb der Rezeption, schnellten Delfine aus einem satten, blauen Meer empor und flogen durch sein Sichtfeld. Das Licht in der Praxis war angenehm gedämpft, hinter dem langen, L-förmigen Counter lächelten freundliche Gesichter. Er spürte, wie sich Wärme im Bereich seiner Leisten ausbreitete, tastete kurz danach, hielt den Kopf erhoben, drehte sich um und trat zurück an die Aufzugtür, die sich bereits geschlossen hatte. Er drückte den Knopf, um den Fahrstuhl erneut zu rufen. In der verspiegelten Tür vor sich konnte er den Fleck sehen, er spürte den Stoff seiner Jeans an seiner Haut kleben. Der Fleck war klein, aber er war sicher, dass die freundlichen Gesichter am Empfang ihn in Kürze entdecken würden. Hektisch schob er seinen Pullover ein Stück nach oben, sah sofort, dass das Klebeband am Körper verrutscht war, der kleine Plastikbecher zur Seite gekippt. Der Deckel, ganz offensichtlich in der Nervosität nicht richtig festgeschraubt, war unter dem Druck zwischen Körper und Hose abgesprungen. Die Probe war verloren, der nächste Versuch gescheitert.
Ja, Plastikbecher, Praxis, Probe. Ich war ein bisschen irritiert, aber es wird dann schnell klar. Wir befinden uns in einer Kinderwunschklinik und unser Held bringt heimlich die Spermaprobe mit, weil er keine Lust hat, das in der Praxis zu erledigen. Das geht jetzt schief und das wird ganz lustig beschrieben. Da kann man auch als Frau ein bisschen mit diesem David mitleiden.
Und wir haben gleich mal Hannes Köhler selbst gehört als Sprecher seines eigenen Textes. Und wie immer stellt sich die Frage, ob das eine gute Idee gewesen ist, dass der Autor selbst liest.
Ja, wenn Sie es schon so formulieren. Ich bin ja eigentlich ein Verfechter der Autorenlesung, weil die oft viel über den Autor oder die Autorin verrät. Aber bei Hannes Köhler kann ich erstens wenig über ihn als Person heraushören und dann fehlt mir auch so ein bisschen der Spirit, so die Melodie. Das macht das Zuhören leider ein bisschen anstrengend, auch wenn man sich dann natürlich mehr und mehr reinhört.
Sie haben zudem gesagt, dass die einzelnen Kapitel immer aus beiden Perspektiven gelesen werden, also auch aus der von der Partnerin Luisa. Das heißt, Hannes Köhler liest auch diesen Part.
Nein, die Passagen von Luisa liest die Schauspielerin Inka Löwendorf. Und auch da hören wir mal in ein Kapitel rein, in der es um die Bemühungen geht, ein Kind zu bekommen.
Sie hatte den Gang zur Ärztin vorgeschlagen, obwohl Freundinnen ihr davon abgeraten hatten. Aber sie war überzeugt gewesen, dass sich etwas ändern musste, weil sie sonst an der Situation zerbrechen würden. Und jetzt war die Kinderwunschpraxis ein weiterer Teil der Erstarrung zwischen ihnen geworden. Eine weitere Sache, die sich zwischen sie schob. David war geschrumpft. Der selbstbewusste, gelassene Mann, in den sie sich vor Jahren verliebt hatte, jemand, der in der Werft und sich selbst angekommen zu sein schien, hatte sich von ihr zurückgezogen. Sein Körper war derselbe, aber wenn sie ihn anfasste, erreichte sie ihn nicht mehr, spürte nur die Haut und Haare einer anderen hypernervösen Person, die neben ihr immer weniger Platz einnahm.
Ja, wir hören, Inka Löwendorf liest auch so relativ sachlich, aber ihre Stimme bringt bei mir dann eben doch was zum Schwingen. Sie klingt sympathisch und selbstbewusst, also da höre ich wirklich ganz gerne zu. Und zurück zum Inhalt. Der Roman beginnt also mit einem Kapitel, als die Liebe zumindest schon einer starken Bewährungsprobe ausgesetzt ist.
Dann bleiben wir noch mal gerade beim Inhalt und erzählen Sie uns noch etwas über die Lebenssituation der beiden. In dem Ausschnitt, den Sie uns vorgestellt haben, da war ja schon so ein bisschen etwas davon zu hören.
Ja, genau. In Kürze noch mal. David hat mit einem Kumpel eine eigene kleine Werft und da restaurieren sie Segelboote und so alte Yachten. Und Luisa, die ist Köchin und leitet so eine Event-Koch-Agentur. Und ja, in weiteren Kapiteln erfahren wir dann, wie sich die beiden kennengelernt haben. Das war 2012 in den Ferien auf einer griechischen Insel. Da war Luisa 30 und noch mit dem Anwalt Holger zusammen und gerade schwanger geworden. Und David war 19 und außer einem Kuss am Strand lief da aber nichts zwischen den beiden. Und dann 7 Jahre später, da ist Luisa schon 2 Jahre von Holger getrennt und ihre Tochter Ronja lebt vor allen Dingen bei ihr. Da laufen sich Luisa und David bei einer Party wieder über den Weg und werden dann ein Paar.
So, und das bedeutet, dass man es hier mit einer richtigen Patchwork-Familie zu tun bekommt.
Ja, genau. Also wir erleben dann in den kommenden Kapiteln so Stationen dieser Beziehung, die Annäherung über das Zusammenziehen, Davids Verhältnis zur Stieftochter Ronja, dann bis zu Davids Wunsch nach einem eigenen Kind auch. Und dieser Wunsch stellt dann die Beziehung vor eine wirkliche Zerreißprobe, weil Luisa sich erstmal gar nicht sicher ist, ob sie überhaupt ein zweites Kind will. Und dann ist sie zwar dazu bereit, aber es klappt eben nicht.
So, und dann kommt die Kinderwunschklinik ins Spiel, die bereits am Anfang hier Thema war.
Genau, die Kinderwunschklinik, die für David das kleine Problem mit sich bringt, Sperma abgeben zu müssen, das weitaus größere Problem hat natürlich Luisa wegen der dafür notwendigen Hormonbehandlung. Sie spricht darüber mit Freundin Silvi, die das schon mal hinter sich gebracht hat.
Silvi trank etwas Wein, schaute ernst. Tu dir das nur an, wenn du absolut sicher bist, sagte sie. Warst du dir denn so absolut sicher? Fragte Luisa. Silvi nickte. Aber trotzdem habe ich es verflucht manchmal. All die Spritzen. Ich habe mich so kraftlos gefühlt, gleichzeitig ständig überdreht, was aber jederzeit in eine bodenlose Traurigkeit kippen konnte. Ich bin aufgequollen, war fett, zumindest habe ich das geglaubt. Wenn ich heute Fotos von damals sehe, kriege ich die nicht mehr mit meiner Erinnerung zusammen. Eine fremde Frau. Sie hat eine Pause gemacht, Luisas Hand genommen. Und wenn du ihm einfach sagst, dass du nicht willst? Luisa lachte trocken. Ja, das könnte ich. Vielleicht würde er es mir übel nehmen, aber vielleicht auch nicht. Es ist eher so, dass es einen Teil von mir gibt, der meint, das jetzt durchziehen zu müssen, nicht aufzugeben.
So, das klingt nach einem recht weit gefächerten Roman über eine Paarbeziehung, aber Dortimer Kavik, aus meiner Sicht, enthält er doch auch etliche Standards, von denen man ja auch in der Literatur der letzten Jahre viel erfahren konnte. Was ist hier das Besondere, beziehungsweise wie hat er Ihnen denn jetzt gefallen?
Ja, ich finde, der Roman 10 Bilder einer Liebe zeigt die Beziehung in einer Patchwork-Familie schon sehr vielschichtig. Also jedem Thema und Problem wird dabei ein Kapitel zugewiesen. Das reicht von der Trennung der ursprünglichen Partner hin zur Annäherung an den neuen Partner. Dann geht es um das Einlassen aufs Stiefkind, auch um den Tod der alten Eltern des Paares. Das kommt auch vor, die Arbeit mit wirtschaftlichen Unsicherheiten bei beiden. Das wird alles auch sehr dialogreich und finde ich schon spannend erzählt. Man merkt, es ist so ein ewiges Anziehen und Abstoßen, aber das bedeutet ja eben auch eine gewisse Bewegung. Und solange es die noch gibt, also keinen Stillstand, kein Schweigen zwischen den Partnern, gibt es für die noch eine Chance. Und es ist insgesamt ein Hörbuch, ja, über das Thema Liebe und Familie, das bei mir länger nachschwingt, aber auch irgendwie auch zuversichtlich macht. Und zeigt, dass eine gelungene Paarbeziehung bzw. ein gelungenes Familienleben auch einige Konflikte aushalten kann. Doch das hat mir insgesamt gut gefallen.
Hannes Köhler, 10 Bilder einer Liebe, so heißt das Hörbuch, das Dorothea Meyer-Kavik gerade vorgestellt hat. Gelesen vom Autor selbst, von Hannes Köhler und Inka Löwendorf. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von 5 Stunden, knapp 40 Minuten und ist zum Preis von 20,95 Euro beim Argon Verlag erschienen. Und in der Hörbuchzeit kommen wir jetzt zu einem Autor, der hier noch recht unbekannt ist, in den USA aber bereits mehrere Preise gewonnen hat. Ocean Vuong, in Saigon, Vietnam geboren, 1988, der schon im Alter von 2 Jahren in die USA zog, wo er heute lebt. Schriftstellerisch war er zunächst als Lyriker tätig, bevor er dann seinen ersten Roman vorlegte, Auf Erden sind wir kurz grandios im Titel. Das ist also auch jetzt der Roman, mit dem wir uns heute in der Hörbuchfassung beschäftigen. Aber zuvor noch dies. Es ist ein Autor, der im Oktober 2024 zu den Unterzeichnern eines Aufrufs zum Boykott israelischer Kulturinstitutionen gehörte, die, Zitat, an der überwältigenden Unterdrückung der Palästinenser mitschuldig sind oder diese stillschweigend beobachtet haben. Zitat Ende. Oktober 2024, das war ein Jahr nach dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel. Dorothea Meyer-Kavik, wie geht man damit um?
Ja, ich muss sagen, dass mich diese Täter-Opfer-Umkehr ein bisschen fassungslos macht. Leider stellt sich Ocean Vuong damit in die Reihe von vielen linken Aktivisten. Und in dem hier vorliegenden Roman, das ist das Erstaunliche, zeigt sich der Autor dagegen sehr viel sensibler und differenzierter. Und deswegen möchte ich diesen Roman jetzt mal unabhängig von dieser politischen Aktion bewerten, die ich ablehne.
Gut. Der Roman von Ocean Vuong mit dem Titel Auf Erden sind wir kurz grandios erschien schon 2019, das ist auch wichtig, ist nun aber als Lesung jetzt erst herausgekommen. Er ist als Brief eines Ich-Erzählers an dessen Mutter konzipiert. Wer schreibt da diesen Brief?
Das ist ein in den USA lebender junger Mann mit vietnamesischen Wurzeln. Mit dem Spitznamen heißt er Little Dog und er hat schon sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Autor selbst.
So, und warum schreibt der junge Mann an seine Mutter?
Ja, schreiben bedeutet ja auch, sich mit einer Sache intensiv auseinanderzusetzen. Dieser junge Mann, der hier schreibt, der hat eine ganze Menge aufzuarbeiten, wie wir jetzt hören.
Das erste Mal, als du mich geschlagen hast, muss ich 4 gewesen sein. Eine Hand, ein Wimpernschlag, eine Strafe. Mein Mund, ein Aufflammen von Berührung. Wie ich versuchte, dir Lesen beizubringen. So wie Mrs. Callahan es mir beibrachte. Meine Lippen an deinem Ohr, meine Hand auf deiner. Die Worte huschten unter unseren Schatten dahin. Doch ein Sohn, der seine Mutter erzieht, das verkehrte unsere Hierarchien und damit unsere Identitäten, die ohnehin fragil und vorgezeichnet waren in diesem Land. Nach dem Stottern und den missglückten Anläufen, die Sätze verkehrt oder verschlossen in deiner Kehle, nach dem peinlichen Scheitern hast du das Buch zugeknallt. Ich brauche nicht zu lesen, hast du naserümpfend gesagt und dich vom Tisch abgestoßen. Ich kann sehen und bin bis jetzt damit klargekommen. Oder etwa nicht.
Ja, hier liest der schon erwähnte Schauspieler Julian Horacek. Ja, wie hat man das einzuschätzen? Es fällt das mal auf, trotz der Drastik des Geschehens bewahrt er eine sehr, wie soll man sagen, sanfte Stimme, fast ein Kontrast zu dem Geschilderten.
Genau, das ist aber ein Kontrast, der das enge Verhältnis zwischen Mutter und Sohn in diesem Brief andeutet und der darauf hinweist, dass der Ich-Erzähler eben nicht mit der Mutter abrechnen, sondern sie verstehen will. Und der Interpret trifft meines Erachtens damit eigentlich auch sehr gut den Tenor des Romans.
Sie sagen, dass er sie verstehen will. Was gibt es da alles zu verstehen?
Also neben diesen Prügeln geht es um die Herkunft der Familie. Die Mutter stammt aus Vietnam und hat als kleines Mädchen den Krieg mitgemacht und schreckliche Dinge dabei erlebt. Und als Erwachsene ist sie dann mit dem damals noch sehr kleinen Sohn in die USA gekommen und arbeitet nun als Analphabetin, schlecht bezahlt, in einem Nagelstudio. Ihr Sohn weiß um ihre Belastung.
Ich habe gelesen, dass Eltern, die an posttraumatischer Belastungsstörung leiden, eher dazu neigen, ihre Kinder zu schlagen. Vielleicht gibt es am Ende doch einen monströsen Ursprung. Vielleicht bedeutet, Hand an dein Kind zu legen, es auf den Krieg vorzubereiten. Ihm beizubringen, dass einen Herzschlag zu besitzen nie so einfach ist wie die Aufgabe des Herzens, ja, 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 zum Körper zu sagen. Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass du mir damals bei Goodwill das weiße Kleid hingehalten hast, deine Augen weit aufgerissen und glasig. Kannst du das lesen, hast du gefragt, und mir sagen, ob es feuerfest ist? Ich suchte den Saum ab, musterte den Aufdruck auf dem Schildchen und sagte, selbst noch nicht imstande zu lesen, ja, sagte es trotzdem. Ja, log ich und hielt das Kleid an dein Kinn. Es ist feuerfest.
Ja, und dieses Kleid soll feuerfest sein, weil die Mutter die Napalmbomben, denen sie und ihre Familie ausgesetzt war, nicht vergessen kann.
Das heißt, der Vietnamkrieg, dieses große Trauma der USA und der Vietnamesen, ist das Kernthema dieses Romans und auch in die Richtung gezogen, wie diese Traumata weitervererbt worden sind.
Genau, es geht hier um die vielen persönlichen Verflechtungen zwischen den GIs auch und den Vietnamesen, vor allen Dingen den Vietnamesinnen, die sich in ihrer Not prostituieren mussten oder mit den GIs dann Beziehungen eingingen, woraus dann auch Kinder entstanden. Der Ich-Erzähler schreibt aber außerdem darüber, was es heißt, in den USA aufzuwachsen, wenn man nicht weiß ist und emigriert ist. Und weiteres Thema ist dann noch die sexuelle Orientierung des Ich-Erzählers. Er ist homosexuell und macht erste Erfahrung mit dem jungen Trevor, der mit seinem Vater in so einem runtergekommenen Wohnwagen lebt.
Unterhielten uns über das neueste Xbox-Spiel, seinen alten, das Trinken von seinem alten. Wir unterhielten uns über Sonnenblumen, wie bescheuert sie aussahen. Wie Zeichentrickfiguren, sagte Trevor, aber in echt. Wir unterhielten uns über dich, über deine Albträume, wie du dabei warst, durchzudrehen. Sein Gesicht beunruhigt beim Zuhören, was seinen Schmollmund noch betonte. Eine lange Pause. Dann holte Trevor sein Handy heraus, knipste die Farben an den Rändern des Himmels und steckte es wieder ein, ohne nachzusehen, ob es etwas geworden war. Unsere Blicke trafen sich. Er warf mir ein peinlich berührtes Lächeln zu.
Ja, und aus diesen vorsichtigen Annäherungen wird dann die erste intensive, auch sexuelle Beziehung, die der Ich-Erzähler hier auch sehr detailreich schildert, wohl wissend, dass er den Brief der Mutter nie wirklich zu lesen geben wird.
Also, unter dem Strich klingt das jetzt nach einem sehr, sehr dichten und vor allem intensiv erzählten Roman.
Ja, also ein Roman, der Privates mit Politischem vermischt, also das Leben von Individuen so in den zeitgeschichtlichen Kontext stellt und zeigt, wie sehr Krieg und Vertreibung auch nachfolgende Generationen belasten können. Und geschrieben ist das Ganze wirklich mit so einer großen Dringlichkeit und auch Kraft. Und trotz aller Dramatik wird es hier eben geradezu zart und weich und sensibel gelesen von Julian Horacek.
Ocean Vuong, auf Erden sind wir kurz grandios, gelesen von Julian Horacek. 7 Stunden, knapp 40 Minuten dauert diese Lesung. Zum Preis von knapp 20 Euro ist das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Jetzt geht's hinein oder nach Venedig. Wie versprochen, Venedig ist eine Stadt, die seit Jahrhunderten klar von Dichtern, Malern und Reisenden immer wieder beschrieben wird. Meistens sind die alle sehr verzaubert von Venedig. Auch der damals 25-jährige aus Linz stammende Dichter Josef Kreil aus dem Freundeskreis von Franz Schubert verfiel der Wunderstadt Venedig, wie er sie nannte. Er hat seine Eindrücke in einem Reisetagebuch festgehalten. Und dieses ist 1817 unter dem Titel Mnemosyne erschienen. Auszüge daraus sind jetzt als literarisch-musikalische Höredition bei dem Label TYX Art erschienen, gelesen vom Schauspieler Udo Samel und ergänzt durch Musik unter anderem von Franz Schubert. Christiane Hillebrand nimmt sie in der folgenden Besprechung mit auf die venezianische Hörreise.
Ganz im Stil von Franz Schubert hat Wolfgang Hörlin das Intro zum Hörbuch komponiert. Venezianische Reise, ein Reisetagebuch aus dem Freundeskreis Franz Schuberts. Der österreichische Dichter Josef Kreil gehörte diesem Freundeskreis an. Regelmäßig hat man sich zu sogenannten Schubertiaden getroffen. Da wurde gelesen, getanzt, diskutiert und Musik gemacht in lockerer Runde. Schubert hat in diesem Rahmen viele seiner Musikstücke uraufgeführt. Schubert selbst war zwar nie in Venedig gewesen, hat aber seine Sehnsucht und Wehmut in seinen Liedern ebenso zum Ausdruck gebracht wie Josef Kreil in seinen poetischen Texten.
Der Geruch des Seewassers, der Pechgestank der unzähligen Schiffe, die alle damit übertüncht sind, die Bäche, welche hier Gassen und die Teiche, welche Plätze heißen, welche dir anfangs das unangenehme Bild einer überschwemmten Stadt vor die Seele halten, alles vereinigt sich, den neu angekommenen Fremdling in eine dunkle Verwirrung zu versetzen.
Im Oktober 1815 kam Josef Kreil in Venedig an. Als junger Mann stand er in den Diensten des böhmisch-österreichischen Hofkanzlers Prokop Graf von Laschansky. Die Lagunenstadt war nach Jahren napoleonischer Besatzung 1814 an die Habsburger gefallen. Der Kanzler brach daher zusammen mit Kaiser Franz I. zu einer Venedigreise auf. Und Kreil, damals 25 Jahre alt, durfte als Sekretär des Hofkanzlers mitreisen. Seine Reiseeindrücke hat er in Form eines Briefes an seinen Bruder Salesius formuliert.
So befinde ich mich denn wirklich in dieser Wunderstadt, wo das Leben eine ganz eigene Gestalt annimmt. Wundere dich nicht über diesen Ausruf, denn es ist mir wohl manchmal, als wäre dies alles nur Traum und die dem Zügel des Bewusstseins entlaufene Fantasie treibe im Schlafe ihr Wesen mit mir und versetze mich schnell und unbewusst in Zauberländer und Gegenden, die man umsonst unter der irdischen Sonne sucht.
Mehrere Wochen verbrachte Josef Kreil in Venedig. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Venedig als Sehnsuchtsort entdeckt. Der Dichter Josef Kreil war einer der ersten, der diese Sehnsucht literarisch ausgedrückt hat. Es ist eine bunte Verwirrung, die ihn ergreift, so heißt es. Kreil beschreibt die reizvollen Wasserfeste der Venezianer. Er streift durch die Kirchen in Venedig, durch dunkle, geisterhafte Gassen. Er beschreibt das Meer, das bis auf die Gassen flutet, die Tempel, in denen die Kunst noch atmet. Und er beobachtet das lebendige Treiben auf dem Markusplatz, dem schönsten Platz aus allen Städten der Erde.
Der Pastetchenkrämer, der mit seinem Korbe voll Backereien dahereilet, der Obstverkäufer, der mit Mispeln oder Marosini an der Säule lehnet und 100 Mal in einer Stunde dem Vorübergehenden seine Ware anpreiset, der Theaterbilleteur, der Wasserträger, der einarmige Annoncenausgeber, die Schar der Bettelweiber, die mit Heftigkeit ihre Carità verlangen. Alles dieses zusammen lärmet und schreit und drängt sich im engen Portikus. Dazu kommt noch die müßige Schar der Spaziergänger und der gesamten eleganten Welt, die sich hier produziert und sich in die Kaffeehäuser hineinpflanzt und Sorbet schlürft.
Mit rauchiger Stimme und einer Mischung aus Vehemenz und Beiläufigkeit nimmt uns Schauspieler Udo Samel mit auf diese besondere Reise durch die Romantikstadt Venedig. Udo Samel versteht es, die poetische Kraft der Sprache Josef Kreils zu zelebrieren. Er taucht ganz ein in das Lebensgefühl Venedigs und die Gedankenwelt des Dichters Kreil und damit auch die des Freundeskreises Franz Schuberts, einem Kreis, dem vor allem Idealismus, liberales Gedankengut und politische Freiheit wichtig waren. So sind der Text von Kreil und Musik, unter anderem von Franz Schubert, sein Gondellied zum Beispiel, oder auch eine Fantasie über Schuberts Lied Nacht und Träume, im Hörbuch miteinander kombiniert. Musik. Musik ergänzt wunderbar das romantische Lebensgefühl der damaligen Epoche. Und wer mehr über die Zeit, das politische Denken im Schubert-Kreis oder auch über die Hintergründe der Reise erfahren möchte, der findet dazu ausführliche Informationen im über 100 Seiten starken Booklet. Dort sind, nach Kapitel sortiert, auch Wort- und Sacherläuterungen abgedruckt. So erfährt man hier zum Beispiel, dass Marusini Früchte sind oder ein Archimime ein Hauptdarsteller im antiken Theater ist. Und mit Denkmal der gallischen Oberherrschaft spielt Josef Krail auf die napoleonische Herrschaft in Venedig von 1805 bis 1814 an. Ein Blick ins Booklet gibt viele aufschlussreiche Hintergründe und hilft, sich in das Venedig des 19. Jahrhunderts und die Sichtweise hineinzudenken. Aber auch ohne das Booklet in voller Länge studiert zu haben, macht es Spaß, mit diesem Hörbuch die Wunderstadt Venedig in Wort und Musik zu entdecken. Und trotz aller unangenehmen Eindrücke über den Zerfall alles geistig und körperlich Großen, das Josef Krail in seinem Tagebuch auch beschreibt, bleibt am Ende doch vor allem Bewunderung für diese merkwürdige Lagunenstadt in Erinnerung.
Oh, ich werde die seltenen Augenblicke nie vergessen, die ich hier verlebte. Wenn ich in den Abendstunden mich in die leichte Gondel setzte und die Lagune mich schaukelte, während die glühende Sonnenscheibe ins Meer sank und mit ihren letzten Strahlen nur noch den Engel des Glockenturmes vergoldete. Oh, so waren dies ja Stunden, deren Erinnerung in meiner Seele nie verlöschen wird.
Und das war die Rezension von Christiane Hillebrand zu Josef Krail, Venezianische Reise, ein Reisetagebuch aus dem Freundeskreis Franz Schuberts, herausgegeben von Michael Kohlhäufel, Stefan Lindinger und Miriam Pfad-Eder, gelesen von Udo Samel. Zwei CDs sind das, 2,5 Stunden Hörzeit gut und dazu gibt es auch noch ein 100-seitiges Booklet. Und zum Preis von 24,90 Euro ist dieses Hörbuch beim Label TYX Art erschienen. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Kinderhörbuch der Woche. Und das ist diesmal eines für alle ab 5 Jahren. Und wenn Sie nun einen Ausschnitt hören, dann wissen einige von Ihnen sicher, wer der Verfasser ist. Ich verrate jetzt aber erstmal den Sprecher. Den kennen Sie wahrscheinlich auch noch gut. Die Älteren jedenfalls. Das ist Wolfgang Völz.
Wenn die Möpse Schnäpse trinken, wenn vorm Spiegel Igel stehen, wenn vor Föhren Bären winken, wenn die Ochsen boxen gehen, wenn im Schlafe Schafe blöken, wenn im Tal ein Wal erscheint, wenn in Wecken Schnecken stecken, wenn die Meise leise weint, wenn Giraffen Affen fangen, wenn ein Mäuslein Läuslein wiegt, wenn an Stangen Schlangen hangen, wenn der Biber Fieber kriegt, dann entsteht zwar ein Gedicht, aber sinnvoll ist es nicht.
Das ist, weiß Gott, nicht sinnvoll, dieses Gedicht, aber ein großer Spaß. Und auf jetzt wirklich einen klaren inhaltlichen Sinn darauf, Dorothee Meyer-Karweck, hat der Autor der CD, der wohltemperierte Leierkasten, ja auch keinen Wert gelegt, gell?
Nein, denn es handelt sich natürlich um den bekannten Kinderbuchautor James Krüss. Der ist 1926 auf Helgoland geboren und 1997 mit 71 Jahren auf Gran Canaria gestorben.
Und dazwischen hat er ein bewegtes Leben geführt.
Das kann man wohl sagen. Im Zweiten Weltkrieg wurde er, wie alle Kinder auf Helgoland, evakuiert. Erst nach Thüringen, dann nach Sachsen. Später musste er selbst noch in den Krieg ziehen. Danach ließ er sich zum Grundschullehrer ausbilden. Das war ein Beruf, den er aber nie ausübte. Er wurde Kinderbuchautor, schrieb Gedichte und Geschichten und arbeitete auch fürs Fernsehen und fürs Radio. Und er lebte dann in diversen Städten Deutschlands. Schließlich kaufte er sich aber auf Gran Canaria ein Haus, wo er mit seinem damaligen Lebensgefährten wohnte und wo er dann auch starb.
Wichtig ist immer noch bei jemandem, der in der NS-Zeit aufgewachsen ist, die Frage, wie er denn damals zum politischen System stand, wie er sich da verhalten hat.
Ja, auch er, das muss man schon sagen, war in seiner Jugend überzeugter Nationalsozialist, wie so viele. Er trat sogar noch 1944 in die NSDAP ein. Seine Hinwendung und seine spätere deutliche Abkehr von dieser Ideologie thematisierte er aber in dem 1988 erschienenen autobiografischen Roman Der Harmlos. Und darin erwähnte er dann eben auch seine Homosexualität.
Bekannt geworden ist James Krüss dann durch die vielen Kinder- und Jugendhörbücher. 1956 erschien sein erstes, Der Leuchtturm auf den Hummerklippen, so hieß das. Und der bekannteste Kinderroman ist wohl, klar, bis heute bedauerte Tim Thaler. Er schrieb aber auch unzählige Gedichte, von denen wir hier auf der CD Der wohltemperierte Leierkasten ja eine Auswahl hören. Und eins haben wir ja auch schon gehört.
Genau, und es sind auch viele dabei, die man zumindest noch vom Titel her kennt. Ich sag mal Marmelade, Schokolade oder Der gereimte Löwe, dann die knipsverrückte Dorothee und am 17. Oktober.
Und diese und noch viel mehr Gedichte werden gelesen vom bewährten Wolfgang Völz und der nicht weniger bekannten Ilse Werner.
Genau, Wolfgang Völz haben wir ja vorhin schon gehört. Jetzt hören wir mal Ilse Werner. Und zwar mit Klärchen Kunkels Kinderküche, ein K-Gedicht.
Klärchen Kunkels Kinderküche schätzen kleine Kinder sehr. Knusprig leckere Wohlgerüche kommen aus der Küche her. Kochtopf, Kanne, Kasserole blinken immer tadellos. Klärchen kocht auch nicht mit Kohle. Klärchen kocht elektrisch bloß. Klärchen kocht aus Kälberknochen Knödelsuppe köstlich fein. Wenn die Knochen richtig kochen, kommen Knödel hinterdrein. Brät das Kind Kaninchenkeulen, die so kresch und knackig sind, knabbert dran nach einem Weilchen manches kecke Nachbarkind. Klärchen Kunkels Kinderküche kocht für die Erwachsenen nie, denn Gerichte und Gerüche gibt's nur in der Fantasie.
Ja, wir haben es gehört, sowohl Wolfgang Völz als auch Ilse Werner lesen mit so einer sehr klaren Stimme. Völz ist so ein bisschen brummbärig dabei, Ilse Werner freundlich, fröhlich. Beide aber mit so einer großen Zugewandtheit Kindern gegenüber. Also das passt schon gut für Fünfjährige.
Ja, zumal auch Ilse Werner richtig lächelnd liest. Das konnte man ja fast schon hören eben. Beide Interpreten sind, das ist auch bekannt, schon vor Jahren gestorben. Ilse Werner starb 2005, Wolfgang Völz 2018. Also die Aufnahmen sind auch schon ein Weilchen her.
Genau, die stammen aus dem Jahr 2002. Aufgenommen übrigens wurden sie unter der Regie von Angelika Schark, die bis Ende des vorigen Jahres Chefin der Hörkompanie war, einem anderen Kinderhörbuchverlag, und sich jetzt vor kurzem in den Ruhestand verabschiedet hat. Schöne Grüße von hier aus an Sie.
Die Gedichte selbst sind, ja klar, auch noch viel älter. Wie gut haben Sie die Zeit überstanden? Ich glaube, ziemlich gut, gell?
Ja, also die beiden gehörten Gedichte haben, so meinen Eindruck, die Zeit wirklich gut überstanden. Auch natürlich klingt das ein bisschen antiquiert. Und natürlich wird in kaum einer Familie noch so aufwendig gekocht wie in Klärchen Kunkels Kinderküche. Andere Gedichte sind zwar lustig, aber Kinder von heute werden ein bisschen Schwierigkeiten haben, sie zu verstehen. Dazu gehört natürlich die knipsverrückte Dorothee, die mit einem Fotoapparat knipst. Was ist das denn? Und die Bilder entwickeln lassen muss. Und bei dem nun folgenden Gedicht, das vervollständigt werden möchte, weiß ich auch nicht so richtig, ob Fünfjährige von heute das so gut hinbekommen. Aber die Älteren haben sicher eine ganz gute Chance beim Gedicht Suchanzeige.
Sehr geehrte, werte Kinder, heut verlor ich manchen Reim. Dem verehrten, werten Finder koch ich Milch mit Haferschleim. Alle Reime, meine Lieben, die ich nicht mehr finden kann, sind von Büchern abgeschrieben. Denkt beim Suchen stets daran. Manche Reime sind wahrscheinlich schnell gefunden, andere nicht. Darum lest genau und peinlich das nun folgende Gedicht. Ganz allein auf einer Insel saß er unter heißer Sonn. Jeder kennt den armen Pinsel, denn es ist der. Alle ihre Abenteuer sind gedruckt und sehr bekannt. Denn man schätzt ganz ungeheuer Alice aus dem. Wer in Lilliput gewesen, das weiß unser Uli, der hat das hübsche Buch gelesen. Vom berühmten? Lange Nägel, lange Haare, schmutzig, putzig. Schaut, da steht er! Ist das nicht der sonderbare, sehr berühmte? Lügen kann er wie kein Zweiter, hat den Kopf voll dummer Flausen, ist Soldat, Luftschiffer, Reiter und Baron. Er heißt... Einen frechen Dieb zu fangen, das vermögen nur naive, witzige Berliner Rangen. Emil und die?
Na, das Letzte, das haben doch sicher noch alle hingekriegt. Also das Gedicht geht noch ein bisschen weiter, da gibt's noch einiges zu raten, aber das ist zum Teil Literatur, die heutige Kinder nicht mehr unbedingt kennen. Solche Fallstricke gibt es doch einige auf dieser CD. Da ist von einem Ofenkehrer die Rede, von der Mark. Da wird jemand negativ als weibisch hingestellt, ohne mich empören zu wollen, aber das finde ich jetzt auch ein bisschen antiquiert.
Ja, was heißt das jetzt? Ein paar Abstriche gibt's schon, aber das kann da auch Kinder von heute doch animieren.
Ja, einige Gedichte sind wirklich vielleicht auch eher etwas für die heutigen Großeltern. Und die können dann ihren Enkeln eben erklären, wie das so war früher mit dem Fotoapparat oder der Zeit, als es noch die Mark gab und wer Robinson Crusoe beispielsweise ist. Aber andere Verse sind weiterhin sehr verständlich. Sie sprühen einfach vor Fantasie und lautmalerischer Leichtigkeit, wie beispielsweise das Gedicht »Das Feuer«, das so beginnt.
Hörst du, wie die Flammen flüstern, knicken, knacken, krachen, knistern, wie das Feuer rauscht und saust, brodelt, brutzelt, brennt und braust? Siehst du, wie die Flammen lecken, züngeln und die Zunge blecken, wie das Feuer tanzt und zuckt, trockene Hölzer schlingt und schluckt?
Auch das Gedicht geht noch weiter und zeigt eben, wie gut James Criss mit der Sprache umgehen konnte. Und das ganze Hörbuch zeigt einfach, welch überbordende Fantasie er hatte. Und das finde ich ganz wunderbar, auch für heutige Kinder wichtig.
Da schließe ich mich sofort an. Es ging um James Criss, der wohltemperierte Leierkasten, Gedichte für Kinder, Erwachsene und andere Leute, so heißt das. Gelesen von Wolfgang Völz und Ilse Werner. Eine CD ist das, 1 Stunde und 2 Minuten Hörzeit gibt's dafür. Zum Preis von 15 Euro ist dieses Hörbuch bei der Audio Verlag erschienen. Die Altersempfehlung haben wir Ihnen gleich am Anfang genannt, ab 5 Jahren. Und das Hörbuch kam auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom Monat März. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und von der Hörbuchzeit verabschieden sich für heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.